Unser Gott ist, könnte man sagen, ist die Überschrift über die Predigtreihe, die uns so über den Sommer beschäftigt. Gott ist der Gott, was war am 7. Juli? Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Letzten Sonntag Gott, der die Herzen erforscht. Nächsten Sonntag der Gott des Friedens. Und heute der Gott der Geduld. Wohlgemerkt, ich rede nicht als Experte zum Thema Geduld. Geht bitte zum Marc, der kann das, außer wenn es ums Essen geht. Aber als einer, der immer wieder am Üben ist. Der Gott der Geduld. Bibelvers, von dem wir ausgehen, ist Römer 15, Vers 5 und 6. Vor allem Vers 5, der erste kleine Abschnitt. Wer eine Bibel hat, ausnahmsweise darf man sogar sein Handy, wenn man keine richtige dabei hat, sein Handy aufmachen. An sich hieß es ja, Gottesdienst und Handy machen wir nicht mehr. Oder habe ich das falsch gelernt im Mai? Schlagt bitte auf. Ich würde es gerne hören von verschiedenen Übersetzungen. Wie heißen die ersten Worte bei euch? Lutherbibel und Einheitsübersetzung, beide schreiben, der Gott aber der Geduld und des Trostes. Wie heißt es bei euch?
Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben.
Hoffnung für alle sagt, Gott ist es, der uns immer wieder Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Andere? Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt. Die meisten deutschen Übersetzungen machen es nicht so wie die Lutherbibel. Die Lutherbibel oder die Einheitsübersetzung oder die Elberfelder ist ganz ähnlich hier, haben dieses Gott der Geduld, diese Konstruktion. Im Griechischen, das Original hier ist griechisch geschrieben, also als Paulus an die Römer schrieb, ging das mit Griechisch zu und her. Im Griechischen ist das gang und gäbe, ist das völlig normal, passiert das dauernd, dass etwas oder jemand beschrieben wird, indem man noch ein Nomen, ein Hauptwort hinten dran klatscht, Entschuldigung. Macht ordentlich. Die deutsche Sprache funktioniert eigentlich nicht so. Also im Alltag reden wir nicht so miteinander. Reiner Mann der Hoffnung. Und das ist jetzt die Herausforderung, wenn es ums Übersetzen geht. Also ich bin ja selber auch Übersetzer. Man hat das Original, Griechisch, und man hat die Aufgabe, das Ganze dann auf Deutsch oder in einer ganz anderen Sprache zu formulieren. Wie macht man das? Wie bringt man den ursprünglichen Inhalt möglichst vollständig in die neue Sprache, aber in einer guten Qualität, in einem guten Deutsch? Und die Herausforderung ist, dass man manchmal Entscheidungen treffen muss. Dass man manchmal überlegen muss, okay, im Griechischen, wenn man das so stehen lässt, und die mehr wörtlich orientierten Bibeln haben das so, darum sind sie etwas schwieriger zu lesen. Das ist der Preis. Wenn man das so stehen lässt, kann man das auf zwei Arten verstehen tatsächlich. Der Gott der Geduld kann heißen, das sagt etwas über Gott aus. Wer ist er? Und so ist es auch. Gott ist, wir haben schon vieles gesungen, Liebe, mächtig, und er ist Geduld. Es ist sein Wesen, es ist seine Art. Die ganze Bibel, von Anfang der Schöpfung bis zur Offenbarung, atmet das. So ist unser Gott. Er ist der Gott der Geduld. Er ist personifizierte Geduld. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, er ist der, der Geduld gibt. Der Geduld inspiriert. Der uns fähig macht, uns von Natur aus nicht alle so super geduldigen Menschen uns fähig macht, Geduld zu leben, Geduld zu üben. Also es ist beides drin. im griechischen Original. Gott, wer er ist, aber dann auch, was macht das mit uns? Was macht er mit uns? Was will er mit uns machen? Und wenn man einen Text übersetzt, muss man manchmal Entscheidungen treffen. Entweder man bleibt bei dieser eher griechischen Konstruktion und macht Abstriche an der Schönheit der Sprache, kann man machen. Oder man sagt, nein, ich will wirklich ein gut lesbares Produkt haben am Schluss. In einem guten Deutsch, das, wo man nicht dauernd stolpert und nicht dauernd hängen bleibt, sondern es soll gut ankommen. Und dann muss man manchmal diese Entscheidung treffen. Okay, ist es jetzt der Gott, der Geduld ist, oder ist es der Gott, der Geduld gibt? Welche von beiden richtigen Übersetzungen wählen wir jetzt? Was macht man dann? Gute Übersetzer würden jetzt nicht würfeln und sagen mal so, sondern den Zusammenhang anschauen. Und wenn man den Zusammenhang anschaut, jetzt in Römer 15, merkt man, es geht um das, was Gott macht, was er gibt, was er tut. Und die meisten deutschen Übersetzungen haben sich drum dafür entschieden, haben gesagt, das ist das, was Gott bei euch sehen will, was er bei euch initiieren, was er pflanzen und wachsen und aufwachsen und Frucht bringen sehen will in eurem Leben. Darum diese Übersetzung. Aber einfach, falls ihr mal im Hauskreis so Bibel aufmacht und verschiedene Übersetzungen vergleicht, da sind diese Entscheidungen oft dahinter von Übersetzern. Was ist Priorität? Eine Übersetzung ist immer wie ein Werkzeug. Das inspirierte Wort Gottes ist das Original in Griechisch, Hebräisch, was auch immer. Eine Übersetzung ist immer ein Werkzeug. Und wenn man jetzt einen Handwerker fragt, was ist das beste Werkzeug? Ja, kommt drauf an. Wenn du einen Nagel einschlagen willst, würde ich dir einen Hammer empfehlen. Aber wenn du eine Schraube vor dir hast, ist ein Hammer ungünstig. Und wenn du Holz zersägen willst, ist es noch ungünstiger. Welche Übersetzung ist die beste? Wenn du die Bibel möglichst genau studieren willst, dann nimm eine Elberfelder Bibel, die sehr nah am Griechischen ist, aber mach dich gefasst, das ist trimmlich für den Kopf, das ist Arbeit. Wenn du im Zusammenhang flüssig in einer schönen Sprache reden willst, nimm lieber eine, die näher an einem guten, eleganten Deutsch ist, wie die Neue Genfer Übersetzung oder andere. So, das ein kleiner Ausflug in die Übersetzungstheorie. Das hat mit unserem Vers zu tun. Ein kleines Angebot noch und dann gehen wir weiter. Wer noch mehr über Übersetzung reden möchte, ich bin nach der Predigt irgendwo da vorne, also nach dem Gottesdienst da vorne, können wir gerne reden. Zum Beispiel auch darüber, wie macht ihr das denn in Papua-Neuguinea bei den Onobasulu? Rede ich sehr gern drüber. Aber nicht jetzt und hier. Sorry für alle im Livestream. Vielleicht reicht ja die Zeit noch. Also in Römer 15, Vers 5, heißt es, der Gott der Geduld des Darunterbleibens, der Gott der Ermutigung. Paulus erinnert die griechisch sprechenden Leute, das waren damals alle in Rom, Latein war noch nicht so verbreitet, er erinnert sie tatsächlich daran, dass Gott der geduldige Gott ist, dass das sein Wesen ist. Und damit schwingt die ganze Geschichte zum Beispiel mit Israel mit, bis heute. Gott hätte manchen Grund gehabt, um zu sagen, okay, Jungs, ihr hattet genug Gelegenheiten, ihr seid immer wieder reingerannt, ihr habt euch immer wieder falsch entschieden, es reicht. Und in unseren Ferien in der stillen Zeit sind wir auch an so einer Stelle vorbeigekommen, wo Gott tatsächlich gesagt hat, tschüss, lassen wir die alle in der Wüste verhungern, komm Mose, wir zwei machen nochmal was ganz Neues zusammen. Natürlich war das im tiefsten nicht Gottes Plan. Er kannte ja Mose, er wusste, wie es sich entwickeln würde. Aber einfach um zu zeigen, da war Grund genug, um aufzuhören. Aber Gott war und ist treu. Und das gilt genauso, mindestens genauso, auch mit der christlichen Kirche. Was haben wir alles versemmelt im Lauf der Kirchengeschichte? Das gilt für jeden jeden Christen individuell. Wenn wir eine Liste machen von Gründen, dass Gott uns die Kündigung schreibt, ich glaube, da könnte jeder ein Buch schreiben. Lass das lieber. Guck lieber auf die Gnade. Gott ist geduldig. Das ist seine Art, das ist sein Wesen. Und das liest man und sieht man in der Bibel immer wieder. Was ich spannend finde und wo das zusammenkommt, ist bei Jesus. Er war ganz Mensch. Er ist ganz Mensch. Es heißt nirgends, dass er nicht mehr Mensch ist. Mensch und Gott. Und er war ein Baby, das alles lernen musste. Und soweit ich weiß, ist Geduld nicht eine angeborene Tugend. Sagen wir es mal so. Also wer sich schon um Babys kümmern musste und um kleine Kinder und um 2-3-Jährige, die so das Ich will entdecken und Teenager und 30-Jährige und 60-Jährige, also lassen wir das. War Jesus jetzt eine große Ausnahme? War bei ihm alles schon voll da und voll entwickelt? Er hat in den Windeln, in den nassen Windeln gesagt, Mama, wechseln. Ich glaube, wir dürfen das wirklich ernst nehmen. Jesus war ganz Mensch wie wir, ohne Sünde, natürlich, aber ganz Mensch. Und auch er hat Geduld gelernt. Er hat das Darunterbleiben gelernt, eingeübt, immer wieder. Und dann hat er das in seinen 3 Jahren des Dienstes mit den Jüngern gebraucht bis an den Rand. Die Jünger haben ihn ausgetestet. Also die Versuchung Jesu, die hat eigentlich erst angefangen da in der Wüste mit Satan und so. Dann ist mit den Jüngern weitergegangen und ich glaube, man sieht das so ein bisschen zwischen den Zeilen, da war Jesus auch manches Mal sehr herausgefordert. Weil die es einfach nicht geschnallt haben. Weil die einfach denn ihr Macht und ihr Status so wichtig war und Gottes Reich und die gegenseitige Gnade und Liebe so klein. Er hat durchgehalten, uns zu gut, um uns zu segnen, um uns zu helfen. Übersetzungsfragen, genau, sorry. Ein Sprung ein paar Monate zurück. Ich war in Papua-Neuguinea, also das ist noch ein bisschen weiter als Indonesien, aber ganz in der Nachbarschaft, mit ganz geduldigen Menschen übrigens, also ich habe mich da sehr identifizieren können. Kam zurück und einige haben das auch vielleicht mitbekommen, 2 Monate später plötzlich Amöben ausgebrochen. Also das hat sich mit der Zeit rausgestellt, das heißt, ich war immer schlapper und immer müder und was am schlimmsten war, ich mochte nicht mehr essen, ganz furchtbar. Schüttelfrost, Fieber, alles, also wirklich nicht gut. Zum Doktor, der dann gesagt, okay, ich gebe euch eine Stunde, Köfferchen packen, Krankenhaus, Antibiotika draufgeschmissen und so. Und die Blutwerte kamen langsam wieder in ein gutes Bild, aber ich nicht. Wieder nach Hause, ging nicht besser, nochmal Krankenhaus und dann Leber punktiert, da Zeug rausgelassen, was nicht gut war und dann langsam, viel zu langsam kam es dann wieder. Also es ging weit über 2 Monate, bis ich einigermaßen wieder auf dem Damm war. Und ich weiß, viele von euch haben noch viel dramatischere Geschichten erlebt, das ist halt mein Ding. Jetzt im Moment. Und es verging kein Tag, dass nicht irgendjemand sagte, wünsche dir viel Geduld und oder jemand hat geschrieben, jetzt hast du unterwegs Geduld gelernt. Ja, danke. Nein. Ich war relativ ernüchtert, also nach 60 Jahren Leben auf dieser Welt und die meisten davon mit Jesus unterwegs und manche Lektionen gelernt, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich das mit der Geduld so langsam im Griff. Jetzt habe ich das trainiert und habe diese Geduldsmuskeln und es fühlte sich wieder an wie zurück auf Feld 1. Wieder neu lernen. Ich hatte es nicht im Griff. Es ging nicht einfach so. Wieso? Wieso ist das mit der Geduld nicht wie mit dem Fahrradfahren? Da fällst du 20 Mal um oder wie oft das ist. Und dann geht es grundsätzlich. Dann siehst du so ein Ding mit zwei Rädern und Lenker sitzt drauf und es geht. Oder mit Laufen oder Reden. Wir lernen ja so viele Dinge im Lauf vom Leben und die kann man dann einfach. Wieso ist das mit der Geduld nicht so? Mir ist ein Bild gekommen, das ist nicht biblisch, aber mir hat es geholfen. Geduld ist vielleicht weniger ein Talent oder eine Fähigkeit, die wir uns antrainieren, sondern wie ein Vitamin. Vitamine sind, das ist so eine komplizierte Definition, müsst ihr nicht auswendig lernen, ist auch nicht biblisch, ist glaube ich Wikipedia, aber das sind Stoffe, die unser Körper zum Leben braucht, aber nicht selber machen kann. Das heißt, wir müssen die immer wieder zuführen. Darum Salat und Obst essen, Leute. Das ist wegen der Vitamine, wisst ihr ja alles. Und Vitamin G, wie Geduld, ist eben auch so ein Vitamin. Etwas, das wir uns immer wieder zuführen müssen. Weil die uns weggefressen wird. Was sind denn Vitamin G-Fresser im Leben? Was frisst Geduld weg? Stress. Weißt du überhaupt, was Stress ist? Ja, Stress. Anderes. Was frisst, was ist bei euch, was, wo ihr merkt, dass das zieht mir wie die Geduldsnerven weg? Stau beim Verkehr. Ja. Kann ihn aufvollziehen. Bei mir ist es manchmal sogar ein tiefer Blutzuckerspiegel. Das hilft nicht, um geduldig und nervenstark zu sein. Das Leben frisst Geduld weg. Schmerzen, wenn man irgendwo einen chronischen Schmerz hat, das ist eine dauernde Belastung und das macht es viel schwieriger zum Gelassensein, zum Ruhigbleiben. Fehlendes Vertrauen, manchmal auch so eine Einstellung, ich bin halt so ein armer Sürmel, alle gegen mich. Kopfsachen, Schmerzen, Grenzerfahrungen, Abhängigkeit, Unzufriedenheit, vieles, was Geduld wegfrisst. Das ist, also kurz zusammengefasst, das ganz normale Leben, der ganz normale Alltagswahnsinn frisst und zehrt an der Geduld. Und dann müssen wir Vitamin G zu uns nehmen. Wie geht das? Wie kann man Gottes Vitamine tanken? Okay, da ist die Trainingsmentalität. Man fährt extra in den Stau. Man wartet, bis sie sagen, Gott hat 10 Kilometer, jetzt gehe ich los. Ganz hinten einreihen. Oder man geht am Freitag nach Zürich und will irgendwo hinfliegen, wenn IT-Panne ist. Bibel lesen. In den Wald gehen. Bäume lesen. Genau. Also Bibel lesen ist natürlich, wir sind hier in einer Kirche, gell, immer eine gute Spur. Erinnern wir uns daran, was ist Gott für ein Gott? Er ist ein geduldiger Gott. Er ist der Gott der Geduld. Also ist ein Weg ganz sicher zur Quelle gehen, zu Gott gehen. Und wie ist das mit den Vitaminen? Die isst man ja erst dann, wenn man krank wird, oder? Also es gibt natürlich Leute, erkältet und dann Vitamin C reindonnern und sich wundern, warum es nicht so funktioniert. Vitamine ist ja etwas, das man dauernd zu sich nehmen sollte, täglich, regelmäßig, Gewohnheit. Bleiben. Wie wächst der Charakter von Christus in uns? Natürlich, die Bibel redet von Gottes Fruchtsalat. Galater 5, 22. Diese neun Früchte oder diese eine Frucht, die Liebe heißt, die unterteilt ist in Geduld, Freundlichkeit, Barmherzigkeit und all die anderen guten Sachen. Wie wächst das in uns? Wie wächst der Charakter von Jesus in uns Jesus-Jüngern? Lernen und umsetzen. Da spricht ein Pädagoge. Kopf, Herz und Hand, würde Pestalozzi jetzt noch dazu sagen, genau. Ein wichtiger Schlüssel, ja, Ruth. Du hast etwas. Ja. Gut, also du nimmst körperliche Vitamine und liest Andachtsbücher und die Bibel, also ähnlich wie Paul gesagt hat, um nah an Gott zu bleiben. Du hast Geduld, super. Also wenn jemand Lektionen in Geduld braucht, gut. 2. Korinther 3, Vers 18 ist hier ein Schlüssel. Bibel lesen, das klingt ja so ein bisschen altbacken, oh, jetzt müssen wir auch noch Bibel lesen. 2. Korinther 3, 18 schreibt Paulus davon, dass wir sein Bild, gemeint ist Jesus, sein Bild anschauen. Und wenn wir sein Bild anschauen, zum Beispiel indem wir die Bibel lesen, dann werden wir verwandelt in sein Bild. Sein Bild anschauen und dann werden wir verwandelt in sein Bild. Das ist, wie wir Gottes Vitamine aufnehmen. Gott, Jesus begegnen, in die Augen schauen, bei ihm bleiben, in seinem Wort, in der Bibel, im Gebet. Und dann wächst die Frucht in uns. Etwas, das ich sehr ermutigend finde. Es ist eben nicht ein Fitnessprogramm. Hier hast du 7 Schritte. Arbeite die ab jeden Tag. Wenn du deine 7 Punkte gemacht hast, dann ist gut. Sondern es ist Beziehung, es ist Begegnung. Abfärben kann man auch sagen. Wie färbt man ab? So, dran reiben. An Gott reiben, an Jesus reiben, nah sein bei ihm, dass sein Wesen abfärbt. Und ich weise gern nochmal zurück auf die Predigtreihe Das Ende der Rastlosigkeit. Im Mai war das, glaube ich, hier in der Gemeinde oder Juni. Ihr findet's. Ihr habt es wahrscheinlich alles noch im Herzen, alle, die dabei waren. Hakt das nicht einfach ab, da geht es ja genau um das. Aufhören mit dem, was uns durch Leben hetzt und bei Gott ankommen. Bei Gott ankommen, bei dem Gott der Geduld und des Friedens und der Hoffnung und der Ermutigung. Bei Gott ankommen und bei ihm bleiben. Und es gibt noch etwas Zweites. Das geht Hand in Hand. Wenn wir die Verse jetzt ganz lesen, Römer 15, 5 und 6, der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe, und jetzt heißt es nicht dir, sondern euch. Er gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Jesus entspricht, Christus Jesus, also dem Messias Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist etwas, zu dem die Bibel, zu dem vor allem Paulus und Jesus uns immer wieder ermutigen, nicht allein. Es ist kein Soloprogramm. Es ist nicht, ich mache mein Ding mit Jesus. Es ist auch nicht, Jesus macht sein Ding mit mir, das wäre schon etwas besser, sondern es ist Jesus und seine Gemeinde, Jesus und sein Reich, Jesus und seine Familie. Teil sein, real Teil sein von einer gelebten, lebendigen Gemeinschaft. Menschen nah genug bei sich haben, dass sie mir Ermutigung zusprechen können, dass sie mir vielleicht auch mal sagen können, da liegst du völlig falsch. Gemeinschaft, Beziehungen, echte, lebendige Beziehungen sind enorm wichtig, lebenswichtig. Als es mir so richtig mies ging, habe ich nicht die Bibel gelesen. Und ich konnte auch nicht wirklich beten. Ging einfach nicht. Ich war einfach krank. Und dann zu erleben, hier kommt ein WhatsApp, da kommt jemand vorbei, da kommt wieder irgendjemand, schreibt etwas, Lebenszeichen, Ermutigung, Zusprechen, das Entdecken, wenn ich selber nicht mehr kann, werde ich getragen. Manchmal sind wir die, die den Freund, die Freundin zu Jesus schleppen, so Zipfel der Matte, irgendwo ein Loch ins Dach machen. Und manchmal sind wir die auf der Matte. Und das darf sein. Das dürfen wir uns auch zugestehen. Gott kennt uns ja sowieso. Aber damit das wirklich funktioniert, in Krisenzeiten ist es wichtig, lebendige, tiefe, echte Beziehungen zu haben, wo man miteinander beten kann, miteinander weinen, miteinander lachen, miteinander feiern, Leben teilen. Zum Mitnehmen. Geduld ist ein Vitamin. Denkt an den Fruchtsalat des Heiligen Geistes. Pflegt die Beziehung zu Jesus. Und seid, bleibt, werdet Teil einer tragenden, echten, authentischen Gemeinschaft. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, für die Bibel, die uns auf jeder Seite so deutlich vor Augen führt, dass du ein geduldiger Gott bist. Du hast Geduld mit den Menschen, die du geschaffen hast, Geduld mit dieser Welt. Du hast einen langen Atem, du hast eine tragfähige Hoffnung. Du bleibst drunter und schlägst nicht einfach zu, weil dir das Temperament durchgeht. Du bist geduldig. Wir danken dir für Jesus. Wir beten dich an, Jesus, dass du geduldig warst in dieser Welt. Du warst Kind von ganz normalen Eltern. Hast in einem Dorf gelebt mit Grenzen und Ecken und Kanten und komischen Typen. Du hast dir Jünger ausgesucht, die nicht einfach waren. Im Gegenteil. Und du warst geduldig mit ihnen. Wir beten dich an, Jesus. Und hilf uns, dass wir in unserer Schwachheit zu dir aufschauen. Hilf uns, dass wir dranbleiben, dich zu betrachten, zu staunen, zu ehren und dass deine Geduld auf uns abfärbt. Und ich bitte vor allem auch für die, die sich vielleicht einsam fühlen, das Gefühl haben, ich habe eigentlich niemanden, mit dem ich über meine dunklen Seiten auch reden kann. Bitte dich darum, dass du darauf antwortest, auf die Sehnsucht und dass du uns Mut gibst, aufeinander zuzugehen, Brücken zu bauen und Leben zu teilen. Danke, Herr.